Aber um das näher zu betrachten, will ich jetzt zum zweiten Teil noch was sagen. Auch da, die Fakten stehen selbstverständlich in der Zeitung. Und es werden auch in den Zeitungen die Maßnahmen gewälzt und zweifelhaft gefunden, mit denen die Staaten sich und ihr Geld retten wollen. Dennoch, den Kern der Sache und den Kern des Fehlers oder, sagen wir mal, des Schrägen, wie die Staaten auf das Problem losgehen, den Kern erwischen sie nicht. Also, jetzt ist das Thema die Staaten und ihre Bemühungen, die Gefahren von sich und ihrem Geld abzuwehren, abzulenken. Das hat man ja gemerkt mit der Merkel-Rede. Nicht nur der Euro, ganz Europa steht auf dem Spiel. Den Ernst der Lage nehmen Sie schon zur Kenntnis. Zugleich nehmen Sie ihn auch nicht zur Kenntnis. Warum? Weil Sie die Unhaltbarkeit Ihrer Schulden nicht als Unhaltbarkeit Ihrer Schulden, sondern als Problem Ihrer Konkurrenz wahrnehmen und anpacken. Es ist so, die Wahrheit über das Verhältnis, über die geplatzte Gleichung von Geld und Schulden, die Wahrheit fassen Sie nicht ins Auge. Und die Wahrheit würde Ihnen auch überhaupt nichts helfen. Die Wahrheit würde Sie sozusagen handlungsunfähig machen. Sie würde Sie dazu verdammen, sich mit Ihrer Ohnmacht abzufinden. Die stellen sich anders. Die sagen, wir müssen den Finanzmärkten beweisen, dass unser Geld gut ist. Und wenn schon nicht gut, dann wenigstens nicht so schlecht wie das andere. Dass die Gelder jetzt schlecht sind, das Misstrauen in die Staatsschulden und damit Misstrauen in die Fähigkeit des Staates, für die Gleichung von Schulden und Geld einzutreten, existieren. Das liegt auf der Hand. Und die Staaten antworten mit, dann müssen wir dafür sorgen, dass nicht wir die Adresse des Misstrauens sind. Da steckt schon eben der Kern der Verdrehung steckt schon darin, dass die Staaten auf ihre Weise alle nicht sagen, stimmt, unsere Schulden sind kaputt. Unsere Schulden sind nichts. Wir haben schlechte Schulden, oder? Die Schulden, die wir als Geldkapital in die Welt gesetzt haben, finden das Vertrauen als Geldkapital nicht mehr. Sind also eigentlich kaputt. Das sagen Sie nicht, sondern Sie sagen nicht, Sie haben schlechte Schulden, sondern Sie sagen, Sie haben zu viel. Zu viele Schulden. Sie verschieben es in die Quantität. Nicht, was für Schulden Sie haben, nämlich letztlich uneinlösbare, sondern zu viel und deswegen soll es Probleme geben. Dabei muss man sehen, wenn die Schulden sich als Kapital bewähren würden, wenn es Geschäftsgelegenheit gäbe, wo die Staatsschulden als Basis für einen Kredit benutzt und damit investiert und das alles zu Wachstum führen würde, dann wäre die Quantität der Schulden doch kein Problem. Im Gegenteil, in der Vergangenheit haben die reichsten Staaten immer die meisten Schulden gehabt. Und da war es nie ein Problem, dass sie zu viel sind. Es ist nicht viel und mehr und zu viel, sondern weil sie schlecht sind, sind sie zu viel. Nicht weil sie zu viel sind, sind sie schlecht. Aber damit hat man eine Perspektive. Unsere Schulden sind zu viel. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, zurück zu einem gesunden Verhältnis von Staatsschulden und Wachstum. Oder gesunden Verhältnis von Staatsschulden und Steueraufkommen. Von Staatsschulden und Bruttosozialprodukt. Das ist die Lösung. Wenn man erstmal das Ding dahin verschiebt, die sind bloß zu viel. Wenn sie weniger wären, wären sie gute Schulden. Dann ist es der Standpunkt, na dann muss man sie bloß wieder in ein gutes Verhältnis zum Wachstum bringen. Nochmal, dass sie ja in einem schlechten Verhältnis zu den staatlichen Quellen sind, ist eine Wirkung dessen, dass diese Schulden sich im Verlauf ihrer Verwendung durch den Bankensektor und im Verlauf ihrer Verwendung in der Wirtschaft nicht als Kapital bewährt haben. Das drückt sich aus darin, dass das Wachstum in der Gesellschaft, das Wachstum des Kapitals, das eben als Bruttosozialprodukt zusammengezählt wird, in seinem Tempo zurückbleibt hinterm Wachstum der Schulden. Aber es ist nicht so, dass zu viel Schulden gemacht worden sind fürs Wachstum, sondern dass sie sich nicht wachstumswirksam bewährt haben, ist das Problem. Und jetzt sagt man, man muss zurückkommen zu einem gesunden Verhältnis von Staatsschuld und Bruttosozialprodukt. Und kaum ist man dabei zu sagen, wir müssen zurückfinden zu einem gesunden Verhältnis, ist die Frage auf dem Tisch, aber wie? Dadurch, dass man mit neuen Staatsschulden endlich wirklich für das Wachstum sorgt, dass die Schulden alle ins Recht sitzen. Oder umgekehrt dadurch, dass man mit dem Schuldenmachen vorsichtiger wird. Schuldenaufnahme begrenzt und sozusagen die Staatsschuld aufs vorhandene Wachstum reduziert. Kaum sind die Projekte auf dem Tisch, sind die Handlungsalternativen benannt, finden sich in den Zeitungen genug, die sagen, ob es das bringt. Man muss mal denken, übrigens, diese Handlungsalternativen, sie sind entgegengesetzt, unmittelbar. Mehr Schulden machen, damit es endlich das Wachstum gibt, das all die Schulden rechtfertigt, oder umgekehrt, weniger Schulden machen, damit das vorhandene Wachstum die Schulden tragen kann. Denn die beiden Alternativen. Die beiden Alternativen sind in Deutschland innerhalb von 4 Wochen umgekippt worden, von der einen zur anderen. Bis ins Frühjahr 2010 hinein hat es in Deutschland geheißen, gerade in der Krise darf man die Konjunktur nicht kaputt sparen. Hat es geheißen, gerade in der Krise müssen wir Deutschen uns fit machen für die internationale Konkurrenz. Muss der Staat mutig Geld einsetzen. Gegenhalten gegen die Schrumpfungsprozesse bei den Privaten. Dann kam die Griechenland-Pleite, dann kam die Euro-Krise, jetzt das Gegenteil. Kanzlerin, wir haben alle über unsere Verhältnisse gelebt, der Staat muss sich einschränken, wir müssen ein Sparprogramm machen, damit unser Geld wieder solide wird. Kaum ist das Programm auf dem Tisch, sagen welche, ja, wird denn das Geld dadurch solid? Kommt denn das Verhältnis von Staatsschuld und Bruttosozialprodukt in Ordnung? Wenn der Staat die Staatsschuldenmacherei einschränkt. Schließlich hat das Wachstum im Land bisher ja auch auf den Staatsschulden mit beruht, die bisher gemacht worden sind. So viel Wachstum, wie es gegeben hat, hätte es doch ohne die Schulden gar nicht gegeben. Sodass weniger Schulden machen, führt es nicht vielleicht bloß dazu, dass dann weniger Schulden noch weniger Bruttosozialprodukt gegenüberstehen. Die Umkehrung kennt man auch. In Amerika wird die Umkehrung vertreten. Muss man nicht, wenn schon die Staatsschulden im Verhältnis zu den staatlichen Einnahmequellen viel zu groß sind, muss man dann nicht das jetzt zaghaft keimende Wachstum befördern und nochmal befördern mit noch mehr Schulden, damit in Zukunft dann wenigstens das Wachstum so ausfällt, dass die Schulden vom Staat, die staatlichen Schulden, getragen und durch Steueraufkommen gerechtfertigt werden können. Diese Maßnahme hat natürlich den Widerspruch, das war ja die Strategie bisher. Und die hat ja zur Krise geführt. Zweifel an der Wirksamkeit beider Maßnahmen stehen in den Zeitungen. Aber der ökonomische Grund davon steht nicht in den Zeitungen. Nämlich die Doppelnatur der Staatsschuld. Einerseits ist diese Gesellschaft eine, davon war ja vorhin die Rede, deren Florieren, wenn es floriert, beruht auf einer permanenten Antizipation zukünftiger Gewinne, deren Erwartung man in gegenwärtige Finanzkraft übersetzt und mit der Erwartung, die man in Finanzkraft übersetzt, werden die Vorschüsse getätigt, mit der die Erwartungen dann möglichst realisiert werden. Deswegen, ohne kreditmäßige Antizipation tut sich hier überhaupt nichts. Auf der anderen Seite, Staatsschulden sind so eine kreditmäßige Antizipation, aber sie sind halt selber kein Kapital. Staatsschulden finanzieren Staatsausgaben und die Staatsausgaben sind keine Investitionen. Staatsausgaben sind Ausgaben für Gebrauchswerte, die der Staat braucht. Die Gebrauchswerte können Bedingungen von Wachstum sein. Infrastruktur, Wissenschaft, Ausbildung, kann alles gut sein. Auch für den sozialen Frieden. Aber selber sind sie kein Kapitalvorschuss. Es hängt schon davon ab, ob Kapitalisten diese Bedingungen ergreifen und ob sie mit den Bedingungen was so viel anfangen können, dass entsprechend Geschäfte rauskommen. Diese Doppelnatur, Staatsschulden sind wirklich nötig, um den ganzen Laden anzutreiben. Aber sie selber sind dann wieder gar keine einfachen Kapitalinvestitionen, die zu Kapitalwachstum führen. Dieser Widerspruch ist es, der notwendigerweise in diese beiden Alternativen münden muss, wie man das Verhältnis in Ordnung bringt. Und beide taugen nichts. Merkt man, in der bürgerlichen Gesellschaft gibt's eine interessante, einen unmittelbaren, auch unaufgelösten Widerspruch zwischen den Experten. Die einen sagen, nach Keynes, ja, der Staat muss Schulden machen, das bringt das Wachstum voran. Wenn es stimmen würde, würde kein Staat zögern, das zu tun. Es wäre ja sozusagen eine, das wäre ja sowas wie ein Perpetuum mobile, wenn es stimmen hätte. Die andere Seite, die Liberalen, die Neolibs, die Chicago-Schule, sagt, der Staat soll keine Schulden machen, er soll ein stabiles Geld garantieren und letztlich billige Löhne, dann macht das Kapital selber alles. Wenn das der Königsweg wäre, wenn das wirklich zum überzeugenden Wachstum führen würde, wird es auch wieder jeder Staat machen. Offenbar stimmt beides nicht. Der Staat muss sich selber in dieser Gesellschaft, oder er will nichts anderes, er will sich als Spekulant betätigen, als Spekulant auf zukünftiges Wachstum. Und damit führt er Wachstum herbei, aber offenbar nie so viel, wie es bräuchte, um seine Schulden zu tragen. Es gibt halt eine Differenz zwischen spekulativ antizipiertem Wachstum und wirklichem. Und an der laborieren sie, aber immer in der Weise, dass sie sagen, es wäre bloß ihr Problem, das Verhältnis von Staatsschulden und Wirtschaftswachstum ins Lot zu bringen.
Ist es dann reiner Zufall, dass ich mich jetzt gerade in welchem Land durchsetze, oder ist es aufgrund der Art oder der Höhe der Verschuldung, die Sie da gucken und was Sie davon erhoffen, und ob das jetzt eigentlich
ist? Zum Teil hat es den Charakter, dass sich's einfach ablöst. Wenn das eine in die Krise geführt hat, kriegt das andere ein bisschen Oberwasser. Zum Teil ist es ein bisschen verbunden mit rechts und links in der Politik. Man weiß, die Sozialdemokraten sind immer die Keynesianer. Da ist die Vorstellung, da ist das Wachstum zu haben, ohne dass es als direkter Angriff auf die Löhne angezettelt wird. Das setzt man auf Staatsschuld und man setzt das Geld ein, man weiß sogar ein bisschen, dass man das Geld auch ein bisschen riskiert, Geldwertstabilität, Aber man nimmt den Standpunkt ein, ja, quasi Wachstum ist sozial. Und deswegen macht man das Geld zum Mittel des Wachstums. In anderen, plus, den Satz noch fertig, in anderen Fällen, also, und dann sind es oft die Rechten, die drehen es genau um und sagen, bloß für soziale Wohltaten hat der Staat Schulden gemacht und deswegen ist eben das Verhältnis von Staatsschuld und Wachstum in die Schieflage geraten. Wachstum muss man dadurch durch Angebotspolitik herbeiführen und das soll heißen, man muss den Kapitalisten die Geschäftemacherei so attraktiv, die Löhne so billig machen, die Steuern so weit senken, dass die wachsen, ohne dass der Staat den Vorschuss mitorganisieren muss.
Vielleicht nur eine Anmerkung, weil es kam uns so rüber, als seien Keynesianer grundsätzlich dafür, Geld auszugeben. Also der Witz an dem Ganzen ist natürlich, dass man Geld dann ausgibt, wenn man in einer Krisensituation ist, in der Situation, wenn man sich nicht in einer Krise befindet, eben nicht Geld ausgibt. Also es ist nicht so, dass man durchgehend Geld ausgibt. Das wäre ja also dann relativ einfach widerlegbar. Und zu der Frage, ja, ob sich das einfach abwechselt. Also es gibt eben keinen Stein der Weisen und es gibt halt keine staatlich verordnete Wirtschaftsdoktrin. Also ich glaube, man muss nicht überdramatisieren, dass es in jedem anderen Bereich auch eben sich widerstreitende Meinungen gibt. Ob das jetzt das an sich schon Ausdruck eines bestimmten systemischen Missverständnisses der unserer Wirtschaftsweise ist, also bin ich etwas weit gegriffen, wenn der Schluss dieser sein soll.
Vielleicht zwei Sachen dazu. Erstmal, ich bin jetzt sozusagen gewechselt von der getätigten Politik zur nationalökonomischen Expertise, zu den Theorien, zu den Produkten der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Bei denen gilt sicher, also bei Keynes und seiner Lehre und so weiter gilt sicher, man muss Geld ausgeben in Zeiten der Krise, man muss eigentlich den Konjunkturzyklus dämpfen, indem man Geld in Zeiten der Krise, also indem der Staat Schulden in Zeiten der Krise macht und da auch rücksichtslos und großzügig, aber in Zeiten des Aufschwungs entweder die Schulden wieder zurückführt oder jedenfalls sich dabei da zurückhält. Soweit die Lehre. Die Praxis der Staaten ist es nicht. Die Praxis der Staaten ist mehr die. In Zeiten der Krise muss der Staat Schulden machen, um aus der Krise wieder rauszukommen. Und in Zeiten des Aufschwungs kann er Schulden machen. Denn da bewähren sich seine Schulden ja gerade so überzeugend als Kapital, dass er immer mehr Wachstum organisieren kann, wenn er immer mehr Schulden macht. Und das ist die Praxis. Und die Praxis, das ist auch noch interessant zu sehen, die Praxis findet statt verdammt unabhängig von den Lehren. Oft sind gerade die rechtesten Neolibs in ihrer Praxis die größten Defizitspender. Also Reagan war ein riesiger Staatsschuldenmacher. Bush war ein riesiger Staatsschuldenmacher. Also diejenigen, die gerade die Theorie vertreten, Keynes wäre ganz verkehrt, sind in der Praxis überhaupt nicht zögerlich, Staatsschulden zu machen. Alle Staaten tun's mit in der Antizipation, wenn sie Wachstumsbedingungen schaffen, wenn sie Wachstum anstoßen, dann findet Wirtschaftswachstum statt und darauf beruht wirklich der ganze Laden. Dass die Gleichung von vorweggenommenem Kredit, vorweggenommener, ja, quasi antizipierten Wachstumserfolg und wirklichem Wachstum nie aufgeht, nie zusammenstimmt oder nur in ungewöhnlichen Glückssituationen zusammenstimmt. Das ist die Sache. Und nach der Seite meine ich dann schon, wobei man es liegt im Verhältnis zu, was sie wirklich treiben, ein falsches Bewusstsein vor. Es liegt im Verhältnis zu dem, was die Staaten wirklich treiben, ein wie hast du es ausgedrückt, systemisches Missverständnis vor oder so ähnlich. Ja, die handhaben es als, die handhaben die Schulden als Instrumente ihrer Politik immer mit dem Gedanken, wenn man sie in der richtigen Menge macht und für die richtigen Ziele ausgibt, dann bewähren sie sich schon als Kapital. Und dass die immer noch die Bewährung vor sich haben und die Bewährung und die Schuldenmacherei zwei Paar Stiefel sind, das muss man erstmal schon festhalten.
Aber damit habe ich streng genommen noch nichts gegen die Theorie an sich gesagt. Also wenn ich natürlich in der Krise Keynesianer bin und im Aufschwung Neoliberaler, naja, also gut, ob man das dann sozusagen als Ausweis der Falschheit der beiden Theorien nehmen kann, es ist halt eine etwas flexible, man könnte auch sagen, es ist sicher so ein dämlicher Umgang mit Theorien überhaupt, aber zu sagen, wenn das so wäre, wie die Keynesianer sagen, naja, dann wird es jeder machen, also den, sag ich mal, die Diskrepanz von Theorie und Praxis, die hat man eben immer, ich weiß nicht, ob man damit eben dann gleich sagen kann, naja, also der Keynesianismus ist eben auch, ist deswegen eben schon falsch.
Ich wollte noch einen Punkt dazu sagen, nämlich, dass es in der Volkswirtschaftslehre eine so unaufgelöste Alternative in einer so entscheidenden Frage gibt, würde ich nicht so abtun wie, naja, das ist wie überall bei den Menschen, der eine sieht so, der andere sieht so. Sondern das zeugt schon davon, dass Sie den Laden, den Sie mit politischer Macht regieren, intellektuell nicht im Griff haben. In der Flugzeugindustrie kann man sich das nicht leisten, sich solche und solche Meinungen über die Aerodynamik zu halten. Da gehört eine Beherrschung des Objekts schon dazu. In der Gesellschaft findet eine politische, eine gewaltmäßige Beherrschung in dem Sinn statt, dass Entscheidungen gefällt werden. Aber intellektuell hat man die Sache offensichtlich nicht im Griff.
Das hat man dann aber in jeder nicht in theoretischen Wissenschaft nicht im Griff. Also das ist ja kein. Also das hat man in der Psychologie hat man da nichts im Griff, in der Wirtschaftslehre hat man nichts im Griff, in der Geschichtswissenschaft hat man nichts im Griff.
Da braucht man nicht, das ist schön, bei der Geschichte braucht man nichts im Griff.
Das halte ich jetzt eher für eine Scheinerkenntnis, als dass man da nichts im Griff hätte. Und man könnte fragen, woran es jetzt theoretisch liegt, aber die Erkenntnis aus dem Umgang mit den Theorien dann zu ziehen, ja, Theorien können doch falsch sein, also aufgrund dessen, dass es verschiedene Theorien gibt, also hätte ich meinerseits jetzt wieder stark intellektuelle Zweifel.
Also aus dem Formalismus, dass es verschiedene Theorien gibt, kann man schließen. Jedenfalls eine ist sicher falsch. Und die Gemeinde der Sachverständigen kann sich nicht darüber einig werden, welche. Mehr kann man nicht draus schließen, das stimmt. Aber tatsächlich habe ich schon viel mehr gesagt dazu. Ich habe halt darüber gesagt, die Keynesianer fassen die Staatsschuld, die emittiert und in den Wirtschaftskreislauf eingespeist wird, als Geldimpuls auf. Nehmen das gar nicht als Kredit, als Antizipation zukünftiger Verwertung, sondern rechnen einen Geldimpuls aus und wissen auch noch einen Faktor, mit welchem Faktor sich der Geldimpuls vom ersten Geldempfänger zum zweiten, zum dritten, zum vierten und so weiter fortsetzt. Das ist ja vollkommen andere Vorstellung. Die denken eben nicht dran, das ist Kredit, der zukünftige Verwertung schon wie eine gegebene Tatsache heute antizipiert, aber dessen Bewährung sich durch wirkliches Wachstum, durch wirkliche Profitmacherei erst noch zu bestätigen hat. Und die Diskrepanz zwischen der antizipierten Zahlungsfähigkeit, staatlich geschaffenen antizipierten Zahlungsfähigkeit per Kredit und ihrer Bewährung im wirklichen Geschäft, die Diskrepanz ist es, an der gelitten wird. Und Da meine ich mal, die denken ganz anders drüber nach. Wir können jetzt nicht noch viel tiefer reinsteigen in das Ding. Aber an der Stelle wollte ich sagen, das wird nicht richtig verstanden. Gut.